das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Konstantin Schreiber.
Und wir sagen Hallo und begrüßen Sie zu den Tagesthemen am Donnerstagabend. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Seit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus Karlsruhe wurden die Sorgen um die Staatsfinanzen jeden Tag immer größer. Jetzt wird es zumindest wohl eine saubere Lösung für dieses Jahr. Bundesfinanzminister Lindner hat heute einen Nachtragshaushalt noch für das laufende Jahr 2023 angekündigt und will die Schuldenbremse auch dafür wieder aussetzen. Denn Kredite für schon ausgezahlte Energiepreisbremsen sollen so verfassungsrechtlich abgesichert werden, sagt Lindner. Selbst wenn die Koalition die Haushaltskrise jetzt erstmal so rückwirkend bereinigen kann, es bleiben die Einsparungen, die für das nächste Jahr anstehen. Und für die zeichnet sich bislang keine Lösung ab. Aus Berlin, Nicole Kunert.
Hallo. Ein fröhliches Hallo vom Finanzminister, der heute eines nicht sagen will, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Stattdessen verspricht er jetzt,
reinen Tisch zu machen.
Reinen Tisch machen, darum geht es im Finanzministerium schon seit Tagen. Die Frage, was tun, wenn man Geld schon ausgegeben hat, aber es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht durfte? Im Fokus Gelder für die Gas- und Strompreisbremse, also Entlastungen für alle. Lindners Lösung?
In Absprache mit dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler werde ich in der nächsten Woche einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorlegen. Wir werden die Ausgaben, insbesondere für die Strom- und Gaspreisbremse, jetzt auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Grundlage stellen.
Heißt, es soll nun für das laufende Jahr noch eine Notlage ausgerufen werden, erklärt er dann nur schriftlich. Das seien keine neuen Schulden, sondern bereits ausgezahlte Gelder, die damit rechtlich abgesichert werden. Um gut 45 Milliarden Euro geht es dabei. Und auch wenn es dem Finanzminister nicht über die Lippen kommt, die Schuldenbremse muss nachträglich auch für 2023 ausgesetzt werden. Ein erster Schritt aus der Haushaltsmisere findet die Union.
Also, dass der Bundesfinanzminister jetzt den Nachtragshaushalt ankündigt, ist zwingend notwendig. Wir haben das schon seit einer Woche gefordert. Der laufende Haushalt ist verfassungswidrig. Insofern ist das, was jetzt erfolgt, zwingend. Es bleibt im Raum der Haushalt 2024. Hier ist die Situation noch völlig ungeklärt.
Hier im Haushaltsausschuss werden Parlamentarier in den nächsten Wochen darüber diskutieren müssen, eine Lösung finden für 2024 zwischen Sparen und Investieren. Der niedersächsische Ministerpräsident sieht das Dilemma.
Die Grundprobleme werden ja bleiben. Wir müssen den Klimaschutz vorantreiben, so sagt uns das Bundesverfassungsgericht. Und wir müssen das enge Korsett der Schuldenbremse beachten, so sagt uns dasselbe Gericht. Und ich wünsche mir sehr, wenn die aktuelle Diskussion sich etwas beruhigt hat, dass die Vernünftigen in allen Parteien sich einmal zusammensetzen und wirklich vernünftig darüber reden. Wie kriegen wir das zusammen? Denn das sind Schlüsselfragen für unsere Entwicklung in den nächsten Jahren.
Bis Weihnachten, so die Hoffnung von so manchen in Berlin, will man eine Lösung für den Haushalt im nächsten Jahr finden.
Ja, schalten wir zu Nicole Kunert nach Berlin. Für dieses Jahr ist die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt. Ist das auch für 2024 eine Option?
Es kommt immer darauf an, wen man fragt. Fragt man die SPD, ist es durchaus eine Option. Also Parteivorsitzender Lars Klingbeil hat es gerade gefordert, dass man das auch 2024 machen sollte. Und auch die Grünen hätten nichts dagegen, pochen auch auf eine Reform der Schuldenbremse. Fragt man allerdings bei der FDP und bei dem Finanzminister, er hatte da große Vorbehalte. Und auch die Union, die man für eine Aussetzung der Schuldenbremse 2024 bräuchte, die ist da auch nicht ein Fan von. Also jetzt wird man sich in der Ampel erstmal einigen müssen, wie man mit der Schuldenbremse 2024 umgeht. Aber klar ist, im Moment gilt die Schuldenbremse 2024, also kommenden Jahr auf jeden Fall.
Im nächsten Jahr muss dann kräftig gespart werden. Sind dazu denn alle in der Koalition überhaupt bereit?
Ja, es wird jetzt darum gehen, dass sich irgendwie alle bewegen, weil man muss sparen. 60 Milliarden fehlen ja durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil allein im Klima- und Transformationsfonds für die kommenden Jahre, also für Klimaschutzprojekte. Und man hat sich ja eigentlich schon auf vieles geeinigt, also auf die Erhöhung des Bürgergelds eigentlich. Man hat sich darauf geeinigt, dass man die Ukraine-Hilfe verdoppeln, auf die Kindergrundsicherung. Es war schon das ein richtiger Kraftakt in der Ampel. Und jetzt wird sich jeder bewegen müssen, wo man spart. Und es fangen jetzt die Verteilungskämpfe an. Und man hat sich aber das Ziel gesetzt, dass man es dieses Jahr noch hinbekommt, weil allen ist klar, man braucht einen Haushalt, damit man weiß, was man nächstes Jahr ausgeben kann an Geld. Also das wird jetzt noch ein Verteilungskampf in der Ampelkoalition.
Nicole Konert, vielen Dank nach Berlin. Dass die Regierung jetzt den Haushalt neu sortieren muss, hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil bewirkt, gesprochen an seinem Sitz in Karlsruhe. In der Stadt, in der sich damals im Januar 1980 auch die Grünen gründeten. Mit keinem geringeren Anspruch, als die Welt besser machen zu wollen, gewaltfreier, ökologischer und sozialer. Damals als Protestpartei gegen das Establishment. Heute treffen sich die Grünen wieder in Karlsruhe zum Parteitag. Und die Ideale aus der Gründungszeit sind vielen geblieben. Aber die werden durch die Regierungsbeteiligung in Berlin auf eine harte Probe gestellt. Tim Diekmann.
Mit der Politik ist es bisweilen so wie im Fußball. Wer zu viel durchgehen lässt, der verliert.
Ja. Das läuft nicht so gut für mich.
Hier im grünen Wohnzimmer der Bundesdelegiertenkonferenz sorgt man sich um die Performance der Ampelmannschaft.
Wenn man das mit dem Fußball vergleicht, weiß ich nicht, ob die Grünen jetzt unbedingt die Stürmer sind. Aber für ein gutes Team braucht es ja eben auch nicht nur Stürmer, sondern eine insgesamt gute Mannschaft.
Wirklich gut sei die Mannschaftsleistung der Ampel aber schon länger nicht mehr, finden viele bei der grünen Jugend.
Ich glaube, die Grünen versuchen da gerade vieles zusammenzuhalten. Und wenn man aber sieht, was die FDP gerade für ein haushaltspolitisches Desaster verursacht hat, wäre jetzt vielleicht mal die Rolle, wo man dann von grüner Seite einfach ein bisschen offensiver auftritt und sagt, das ist jetzt ein anderer Kurs, den wir brauchen, und sich da nicht dann auf eine Finanzpolitik von der FDP zu verlassen.
Offensiver auftreten, grüne Interessen wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. Ein Wunsch der Basis an die Parteispitze. Und die schickt gleich zu Beginn des Parteitags ein Zeichen des Zusammenhalts an Koalitionspartner und Opposition.
Ich habe in den letzten Monaten oft gelesen, die Grünen müssen in der Realität ankommen. Ich kann es nicht mehr hören. Und nichts könnte falscher sein. Die Veränderungen sind Realität. Die Herausforderungen sind Realität. Corona, die Kriege, die Klimakrise, die Rückkehr der Geoökonomie, hohe Migrationszahlen. Wir haben diese Realität voll angenommen und wir stellen uns ihr. Es waren die anderen, die sie verweigert haben. Die Realitätsverweigerung der GroKo hat Deutschland in diese Lage gebracht.
Ohne Investitionen in die Zukunft verliere Deutschland den Anschluss, so Habeck. Deshalb müsse die Schuldenbremse jetzt geändert werden.
Ein zeitgemäßes Update der Schuldenbremse, das wäre nicht Ihre Schwächung, wie wir jetzt sehen nach den Debatten und den Folgen des Urteils. Es wäre Ihre Stärkung.
Ein anderes Thema, die Debatte um neue Regelungen in der Migrationspolitik, wird in Karlsruhe nun erst am späten Samstagabend diskutiert. Es könnte kontrovers werden. Ein Antrag der Grünen Jugend will verhindern, dass grüne Minister und Abgeordnete Asylrechtsverschärfungen zustimmen. Ein Thema, das auch Elli Reich aus Baden-Württemberg umtreibt.
Ich hoffe, dass vom Parteitag ein ganz klares Zeichen ausgeht, dass man diese Asylrechtsverschärfung nicht mittragen möchte. Das heißt, dass man gegen Asylverfahren an Außengrenzen ist, dass man da gegen eine Kürzung von Sozialleistungen ist. Und da hoffe ich, dass da ein ganz klares Signal ausgeht.
Machen, was zählt, der Slogan des Parteitags in Karlsruhe. Nach dem ersten Tag ist zumindest in Sachen Schuldenbremse klar, was das bedeuten soll. Keine Einsparungen beim Klimaschutz, Haushaltskrise hin oder her.
Und über die Probleme der Grünen und der Ampelkoalition konnte ich am Abend mit dem Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Omid Nuripur, sprechen. Guten Abend, Herr Nuripur.
Schönen guten Abend.
Fassen wir mal zusammen. Jetzt soll es wegen des Karlsruher Urteils einen Nachtragshaushalt für 2023 geben. Damit wird die Schuldenbremse auch für dieses Jahr ausgesetzt. Es gibt also eine Lösung für dieses Jahr, aber wie geht's denn jetzt weiter?
Wir sitzen als Koalition zusammen und beraten genau diese Frage. Alle werden sich bewegen müssen. Alle Optionen sind auf dem Tisch. Aber klar ist auch, dass wir uns nicht kaputt sparen können, dass wir nicht aus dem laufenden Haushalt 60 Milliarden rausnehmen können, weil die Folgekosten dessen für den Standort, für die Arbeitsplätze, für die Wirtschaft und für die soziale Solidarität in diesem Land wären sicher nicht bezahlbar und deutlich höher. Und deshalb werden wir jetzt daran mitwirken, dass wir da vorankommen.
Aber wollen Sie auch 2024 die Schuldenbremse aussetzen oder vielleicht ganz grundsätzlich reformieren?
Das ist ein naheliegender Weg, aber wir diskutieren das zurzeit miteinander und werden mit zu guten Lösungen kommen. Ich bitte um Verständnis, dass alle drei Parteien sicher nicht die Innereien ihrer Überlegungen jetzt öffentlich austragen. Es gab die letzten Monate ja immer wieder teilweise berechtigterweise den Vorwurf, die Ampel würde zu viel öffentlich streiten. Die Lage ist zu ernst für sowas. Deshalb werden wir das miteinander erörtern und zur Lösung kommen.
Sie haben es ja gerade erwähnt, Sie wollen jetzt nicht kaputt sparen, aber mit dem Urteil wurden dem Habbel-Haushalt ja mal eben 60 Milliarden für Klimaprojekte und mehr entzogen. Also ohne Sparen wird es ja sicher nicht gehen. Worauf werden Sie denn verzichten müssen?
Noch einmal, es ist alles auf einem Tisch, wir werden das diskutieren, aber schauen wir uns an, was jetzt geplant war und was jetzt auf der Kippe ist. Wir reden über Ladeinfrastruktur, zentral für die Automobilindustrie in Deutschland und für die Mobilität. Wir reden über ein Wasserstoffnetz, was das dringend braucht, damit unsere Industrie auch in der Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Wir reden über grünen Stahl, den wird es geben. Die Frage ist, wird auch in Deutschland noch gebaut und werden wir auch Stahlarbeitsplätze in Deutschland haben? All das ist kein Pappenstiel und deshalb braucht es jetzt eine konzentrierte Bestandaufnahme und eine gute Lösung. Und wir sind dabei auf dem Weg, genau diese Lösungen auch auf den Weg zu bringen.
Ja, da reden Sie ja über Investitionen in den Klimaschutz. Aber wie wollen Sie das denn Ihrer grünen Basis vermitteln?
Ich rede nicht nur über Investitionen in Klimaschutz. Ich rede davon, dass Klimaschutz der wichtigste Standortwettbewerbsfaktor ist für dieses Land. Das sieht man in den USA, wie da reingebuttert wird in genau die Frage der Klimaneutralität. In China genau dasselbe. Und wenn wir den Anschluss halten wollen, müssen wir dort deutlich besser werden und den Modernisierungsstau in diesem Land auflösen. Und das weiß auch meine Partei. Und dementsprechend arbeiten wir gerade miteinander zusammen, damit das Land voranbringt.
Aber viele grüne Projekte nochmal fielen eh schon für das nächste Haushaltsjahr hinten runter. Und da waren die 60 Milliarden noch mit eingerechnet. Also Sie haben Ihrer grünen Parteibasis ohnehin in den vergangenen Monaten ja schon einiges zugemutet. Ist da nicht jetzt schon längst eine Schmerzgrenze erreicht?
Ich kann das nur auch nur wiederum wiederholen. Die Grünen und die grüne Basis weiß, dass es nicht die grünen Projekte gibt in der Bundesregierung, sondern die, die das Land voranbringen. Ich höre laufend, Klimaschutz sei eine Angelegenheit der Grünen. Haben die anderen denn etwa kein Interesse daran, dass wir jetzt nicht in ein Extremwetter nach dem anderen kommen? Es wird immer teurer, wenn wir jetzt investieren in diesem Bereich. Und das ist nicht ein Hobby von den Grünen, sondern relevant und zentral für dieses Land.
Aber die Grünen haben trotzdem viel hinnehmen müssen, obwohl oder gerade weil sie ja regieren, besonders bei einem ihrer Kernthemen der Migrationspolitik. Asylverfahren im Ausland sind nicht mehr tabu, mehr Staaten werden zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Das ist doch vielen Grünen auch nicht zu vermitteln, oder?
Es ist ein sehr wichtiges Thema für meine Partei und ich bin sehr dankbar, dass wir das sehr leidenschaftlich diskutieren. Ich habe selbst in meinem Leben erlebt, dass jede Kommasetzung im Ausländerrecht existenziell sein kann für viele Menschen. Und deshalb ist es richtig, sich darüber zu beugen und nicht so tun, als gäbe es einfache Antworten. Wir haben gerade in den Kommunen eine Situation, in der viele zunehmend jenseits der Belastungsgrenze sind, weil Geld fehlt, weil Personal fehlt, weil Wohnraum fehlt. Und deshalb braucht es jetzt Lösungen. Die Lösungen sind nicht einfach, aber wir streiten darum, wie man da hinkommen kann, weil Humanität und Ordnung werden gebraucht. Ohne Humanität gibt es keine Ordnung und andersrum genauso. Ohne Ordnung gibt es nur Chaos, dass das nicht besser wird für die Betroffenen, sieht man zurzeit auf den griechischen Inseln. Deshalb richtig miteinander diskutieren, entscheiden und am Ende zusammen rausgehen und dafür kämpfen, dass die Kommunen entlastet werden und das Recht auf Asyl auch bewahrt wird.
Ja, aber bei dem Thema braucht es Ordnung und Sie stehen massiv unter Druck, also nicht nur von außen, sondern eben auch intern. Ihre eigene grüne Basis rebelliert ja schon vor dem Parteitag mit zig Änderungsanträgen. Also ein Antrag der Grünen Jugend soll Sie, die Parteispitze, ja dazu verpflichten, keinen weiteren Asylverschärfung zuzustimmen. Was machen Sie denn, wenn der Antrag durchgeht?
Ich fürchte, dass es ein Aberglaube ist zu denken, dass viele Änderungsanträge auf Grünen jetzt auf eine Krise hinweisen würden. Wir haben immer bei Programmen eine vierstellige Zahl von Änderungsanträgen. Das ist total normal und verbessert auch das Programm. Dass wir über dieses Thema miteinander diskutieren, ist richtig. Aber ich will noch auf etwas hinweisen. Wenn ich Rückführungen sage, und es passiert laufend, wenn meine Kollegin Ricarda Lang Rückführungen sagt, wenn wir sagen, dass Menschen, die keinen subsidiären Schutz genießen können und ihre Anträge abgelehnt sind, das Land verlassen müssen, dann heißt es jedes Mal, wow, die Grünen gehen jetzt in eine neue Phase. Das ist nicht wahr. Das ist unsere Beschlusslage seit Jahren. Auch, dass wir einen Grenzschutz brauchen in Europa, der effektiv funktioniert, ist der Preis dafür, dass die Binnengrenzen im Schengen-Raum nicht da sind. Auch das haben wir vor Jahren schon beschlossen.
Okay, Herr Nuripur,
deshalb lohnt es sich zu schauen, dass wir uns seit Jahren darauf vorbereiten.
Das sind natürlich wichtige Themen, aber weil Sie jetzt gesagt haben, dass Ihre Parteibasis da irgendwie mit Ihnen d'accord geht, aber es gab ja nun mal einen offenen Brief aus der Parteibasis mit mehr als 1200 Mitgliedern, die Sie doch schon ziemlich kritisiert haben, gerade für Ihre Migrationspolitik und Ihre Kompromisse, die Sie eingegangen sind. Also so ganz auf dem grünen Pfad sind Sie da alle zusammen ja doch nicht, oder?
Ich bleibe dabei, das ist gut, dass wir diskutieren. Wir sind die Grünen, wir haben immer bei den Themen, die uns zentral waren, miteinander um den richtigen Weg gestritten. Das zeichnet uns aus. Und ganz ehrlich, ist es mir lieber so rum, als dass man so tut, als gäbe es in einer so komplizierten und schwierigen Situation einfache Antworten. Wir werden miteinander ringen, wir werden entscheiden auf dem Parteitag und dann werden wir die Lösung, die wir miteinander entschieden haben, auch miteinander nach außen tragen und versuchen durchzusetzen. Ich bin guten Mutes, dass die Parteispitze einen Antrag vorgelegt hat, der hier getragen wird.
Omid Nuripur, Bundesparteivorsitzender der Grünen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Abud.
Dieser Mann könnte der nächste Regierungschef der Niederlande werden. Einer, der mit seinem Slogan Netherlands First sehr an das Motto America First von Ex-US-Präsident Donald Trump erinnert. Einer, in dessen Programm ein verbindliches Referendum über einen Nexit, also den Austritt aus der EU, steht. Einer, der seit Jahren gegen Geflüchtete, Muslime und Andersdenkende hetzt. Seine Partei für die Freiheit hat die gestrige Wahl mit Abstand gewonnen. Jetzt ist Geert Wilders dabei, sich Partner zu suchen, die seinen Kurs unterstützen und dann eine Mehrheit bilden. In den Niederlanden, wo immer sehr viele Parteien im Parlament sitzen, ohnehin traditionell eine langwierige Sache. Christian Feld.
Das hier ist das Türmchen und im Türmchen arbeitet der Regierungschef, noch also Mark Rutte. Der Mann, der seine Koalition beendete, weil sich ein Migrationsstreit nicht lösen ließ. Am Nachmittag bekommt Rutte unerwarteten Besuch, zu Wasser, von Greenpeace. Die Botschaft, kein Klimaleugner im Türmchen. Gemeint ist wohl er, der Mann, der bei Sekt und Torte feiert, Geert Wilders, möglicherweise bald der Neue im Türmchen. Die Niederländer, sie verdienen es und es wird auch geschehen, dass die PVV in die nächste Regierung kommen wird. Die Spuren des Wahlkampfes lassen sich schnell mal eben abräumen, die Folgen bleiben. Und so schauen viele Niederländer am Tag danach auf ein Wahlergebnis, das in seiner Deutlichkeit die meisten doch sehr überrascht hat.
Ich bin
neugierig, ob das Stabilität bringt, denn die braucht das Land.
Und dort heeft Land wel heel hard nodig. Dus...
Ich dachte schon, dass die stark werden, aber so stark hätte ich nicht gedacht.
De grootste werd, had ik niet verwacht.
Der Historiker René Couperus spricht von einem Trump-Moment für die niederländische Politik, ein Mittelfinger. Es ist ein Anti-Establishment-Signal, ein Protestsignal, Wilders zu wählen, um die etablierten Parteien wirklich zu warnen, dass sie die Krise am Wohnungsmarkt in Ordnung bringen und die Migration. Wilders, der Mann, der eigentlich gegen die da in Brüssel und die EU wettert und der den besonders harten Kurs gegen Migration fordert. Zuletzt war statt Wilders mehr Milders zu erleben, weniger scharf im Auftritt. Dennoch, die Versprechen bleiben klar formuliert. Hoffnungen will er erfüllen. Dass der Asyl-Tsunami, dass die Migration begrenzt werden, dass die Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben. Jetzt heißt es Partnersuche für eine Mehrheit. Die Spitzenkandidatin der bisherigen Regierungspartei VVD sagt heute zumindest nicht kategorisch Nein. Ganz im Gegensatz zu ihm. Der Sozialdemokrat Franz Timmermans könnte versuchen, eine linke Mehrheit zusammenzubringen, wenn Wilders scheitert. Wir sind Demokraten, die Demokratie hat gesprochen und jetzt kommt die Stunde, dass wir die Demokratie verteidigen. Drüben im Türmchen wird also noch eine Weile Mark Rutte arbeiten. Er übrigens schweigt heute zum Wahlergebnis.
Und zum Wahlergebnis in den Niederlanden hat der Leiter unseres Europastudios in Brüssel, Markus Preis, folgende Meinung.
Es war ein Moment, in dem man Augen und Ohren nicht traute. Geert Wilders, bitte? Ein Mann längst abgeschrieben, oft als Hassprediger beschimpft und genauso oft als Witzfigur verspottet. Jetzt der Mann, dem viele Niederländer das Schicksal ihres Landes anvertrauen würden. Wie kann sowas sein? Und was können wir in Deutschland daraus lernen? Ich finde eine Menge. Zum Beispiel, dass es Verantwortung gibt. Und die liegt bei der aktuell amtierenden Regierung. Niemand will ihr jammern hören, wie schwierig es ist mit den anderen. Sie wollten gewählt werden, sie wurden gewählt. Verantwortung bedeutet, jetzt zu regieren und nicht zu überlegen, wie man elegant das Handtuch schmeißt. Die Regierung in den Niederlanden hat genau das getan und so den Sieg von Wilders ermöglicht. Lernen kann man auch, wie dumm es enden kann, mit den Wölfen zu heulen. Wer wie viele Parteien in den Niederlanden Themen, ob fehlende Wohnungen oder schlechte Bildung oder vielleicht sogar Zahnarzttermine mit dem Thema Migration verknüpft, darf sich nicht wundern, wenn dann der gewählt wird, der schon immer gegen Migration war. Die Niederlande zeigen auch, wie gefährlich die Arroganz der Macht werden kann. Bei unserem Nachbarn wird der langjährige Regierungschef Rutte Teflonmark genannt, einer, der alles abschüttelt. Und unser Kanzler ist oft ähnlich gut beschichtet. Doch Bürger erwarten klare Antworten auf berechtigte Fragen. Olaf Scholz mag es gefallen, selbstgewiss lächelnd irgendwas zu antworten, das nicht das Geringste mit der Frage zu tun hat. Doch ich glaube, das richtet irgendwann Schaden an. Menschen spüren, wenn sie nicht ernst genommen werden, man ihnen gar ausweicht. Vielleicht auch jetzt, wenn Millionen Deutsche wissen wollen, woher künftig eigentlich das Geld kommt und der Kanzler schweigt.
Die Meinung von Markus Preis. Schauen wir nach Gaza und Israel, wo eine Feuerpause und auch die Freilassung einiger Geisel jetzt konkrete Züge annimmt. Vor allem verschleppte Kinder, an die mit diesen Bären in Tel Aviv Tag und Nacht erinnert wird, könnten dann freikommen. Die vereinbarte viertägige Waffenpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas soll am Freitagmorgen um 7 Uhr Ortszeit beginnen. Es gibt wohl auch schon eine Liste mit 13 Geiseln, die die Hamas morgen Nachmittag freilassen will. Trotz des diplomatischen Erfolges, es bleibt ein beklemmendes Gefühl zurück. Auch bei vielen, die im Gazastreifen aus ihren Häusern in den Süden geflohen sind. Yannick Penz berichtet.
Hinter diesen weißen Planen, mitten auf der Straße, lebt Khalil Omar mit seiner Familie. Vor knapp einem Monat sind sie hierher geflohen, in den südlichen Gazastreifen. Nun hoffen sie seit Tagen auf eine Waffenruhe, wollen wieder zurück nach Hause in den Norden. Es gibt hier nichts zu essen. Ich frage mich jeden Tag, was ich eigentlich essen soll. Für mich ist das okay. Aber was ist mit den Kindern? Die müssen doch gut essen und groß werden. Aber das geht gerade einfach nicht. Seit heute Nachmittag gibt es für Khalil neue Hoffnung. Denn morgen früh soll offiziell die Waffenruhe beginnen. Wenn alles gut geht, sind die Angriffe ab 7 Uhr in der Früh vorbei. Zumindest für ein paar Tage. Viele wollen dann wieder zurück nach Hause, wenn es dieses Zuhause überhaupt noch gibt. Wir wissen, dass unser Haus bombardiert und zerstört wurde, aber wir wollen trotzdem hin und ein paar Sachen von unseren Kindern rausholen. Auch in Israel wächst nun die Hoffnung. 13 Geiseln will die Hamas morgen freilassen, zunächst ausschließlich Frauen und Kinder. Dieses Abkommen ist ein guter Anfang. Dass jetzt Kinder nach Hause kommen, ist eine tolle Nachricht. Für sie ist es ja am gefährlichsten. Wir können nur hoffen, dass jetzt noch mehr gute Nachrichten folgen. Doch diese guten Nachrichten gibt es für die meisten Angehörigen vorerst nicht. 13 Geiseln sollen zwar freikommen, das heißt aber auch, dass 223 Menschen in der Gewalt der Hamas bleiben. Wir wissen einfach nicht, wann sie freikommen. Wenn wir das wüssten, hätten wir wenigstens etwas Hoffnung, aber wir wissen nichts. Unterdessen bereitet sich Israels Armee auf den Waffenstillstand im Gazastreifen vor. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Tunnelsystem der Hamas. Gestern hatte die Armee mehreren Reportern lange Gänge unter dem Schifa-Krankenhaus gezeigt, bestens ausgestattet mit Küche, Klimaanlage und einer Menge Waffen. Israel will nun um jeden Preis verhindern, dass sich die Hamas hier während der Feuerpause neu sortiert. Wir werden alle Tunnel zerstören, die wir gefunden haben. Sie zeigen, wie die Krankenhäuser für Terroraktivitäten genutzt worden sind. So etwas können wir in Gaza nicht dulden. Deshalb werden wir die Struktur der Terroristen in diesem Krankenhaus zerstören. Zusätzlich macht die Armee klar, während der Waffenruhe will sie niemanden zurücklassen in den Norden des Gazastreifens. Für Khalil Omar und seine Familie sind das keine guten Nachrichten. Sie werden wohl noch eine Zeit lang ausharren müssen, hinter den weißen Planen, mitten auf der Straße.
Und jetzt weiteres vom Tag mit dir, Konstantin.
Die Polizei ist in 8 Bundesländern erneut gegen die Szene sogenannter Reichsbürger vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen 20 Personen. Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft ihnen vor, staatliche Einrichtungen zu bedrohen und ihre Kommunikationswege zu blockieren. Reichsbürger bestreiten die Rechtmäßigkeit der Bundesrepublik und verbreiten Verschwörungsmythen. Der Verfassungsschutz schätzt die Szene auf bundesweit 23.000 Personen. Von der Ungewissheit beim Bundeshaushalt sind auch die Pläne für Chipfabriken in Magdeburg und Dresden betroffen. Der Konzern Intel plant in Magdeburg die größte Mikrochipfabrik Europas. Sein Konkurrent TSMC aus Taiwan eine Produktionsstätte in Dresden. Die Bundesregierung hatte für diese Investitionen Milliardenzuschüsse aus dem Klima- und Transformationsfonds zugesagt. Die Halbleiterfertigung soll die Abhängigkeit der deutschen Industrie von weltweiten Lieferketten verringern. Die staatseigene KfW-Bank nimmt für mehrere Wohn- und Bauförderprogramme keine Anträge mehr an. Sie zieht damit die Konsequenzen aus der Haushaltssperre der Bundesregierung. Mehr dazu von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
Ausgesetzt werden 4 KfW-Förderprogramme, für die mit sofortiger Wirkung keine Anträge mehr gestellt werden können. Zudem werden alle bereits eingereichten, aber noch nicht genehmigten Anträge auf Eis gelegt. Konkret handelt es sich bei den gestoppten Programmen um altersgerechtes Umbauen, das kommunale Förderprogramm Energetische Stadtsanierung, die Förderung genossenschaftlichen Wohnens sowie das Härtefallprogramm für Wohnungsunternehmen infolge der gestiegenen Energiekosten. Es dürfte zu großer Unsicherheit bei allen führen, die ein Haus sanieren oder ein Eigenheim erwerben wollen. Aktuell prüft die KfW zudem, ob noch weitere Förderprogramme, darunter welche mit zinsgünstigen Krediten ausgesetzt werden. Ohne diese Förderung könnten Bauvorhaben, deren Finanzierung eigentlich schon stand, scheitern.
Im Norden Chinas häufen sich grippeähnliche Erkrankungen bei Kindern. Die Weltgesundheitsorganisation forderte die Regierung in Peking deshalb auf, detaillierte Informationen und Laborergebnisse zu liefern. In den sozialen Medien Chinas kursieren Videos von vollen Krankenhäusern, in denen Eltern mit ihren Kindern warten. Die chinesischen Behörden versicherten nach Angaben der WHO, es seien keine ungewöhnlichen oder neuen Krankheitserreger festgestellt worden. Seit fast 2 Wochen harren 41 Bauarbeiter in einem eingestürzten Tunnel in Indien aus. Die Rettungskräfte rechnen jetzt damit, die Eingeschlossenen frühestens morgen mit Hilfe eines Bohrers befreien zu können. Die Tunnelbaustelle liegt im Norden Indiens im Bundesstaat Uttarakhand. Die Bauarbeiten an dem rund 4,5 Kilometer langen Autobahntunnel waren in vollem Gange, als dieser nach einem Erdrutsch teilweise einstürzte und die Arbeiter einschloss. Die Rettungsarbeiten mussten mehrfach unterbrochen werden, weil es Probleme mit der riesigen Bohrmaschine gab.
Wahrscheinlich ist das Leben im Kloster für alle die, die dort nicht wohnen, bestimmt von Bildern aus der Vergangenheit. Von mystischen Kreuzgängen, dunklen Kutten und religiösen Krimi-Geschichten, wie sie Umberto Eco erzählte in seinem berühmten Buch Der Name der Rose, das ja auch verfilmt wurde. Tatsächlich befinden sich die Mönche dort auf einem ganz besonderen religiösen Weg, aber immer weniger wollen diesen Weg gehen. Die Zahl der Mönche hat sich in den letzten 30 Jahren in Deutschland halbiert, auf jetzt knapp 3.400. Nils Krauser hat mittendrin in einem Kloster in Tholey im Saarland den Alltag hinter den Mauern erlebt.
Letzte Vorbereitungen auf den Arbeitstag. Es ist kurz vor 6 am Morgen. Bruder Clemens zieht in seiner Zelle den Habit über, die traditionelle Kleidung der Mönche. Die Zelle, wie Sie hier sagen, sind die paar Quadratmeter Privatleben, die dem 33-Jährigen im Kloster zur Verfügung stehen. Das und das frühe Aufstehen muss man mögen.
Ja, also das ist natürlich wie bei jedem anderen auch. Man steht auf, man denkt, naja gut, man könnte sich nur einmal rumlegen, aber nun Gott, jetzt ist man schon mal wach, jetzt quält man sich raus und dann startet man in den Tag des Mönches mit dem Gebet.
Fallt nieder vor dem Herrn, gebt seinem Namen die Ehre.
Bruder Clemens war vor seinem Leben im Kloster Groß- und Außenhandelskaufmann, mehr seinen Eltern zuliebe, denn er hatte schon immer eine kirchliche Laufbahn im Blick. Er hatte auch feste Partnerschaften, trotzdem zog es ihn vor 3 Jahren ins Kloster.
Es ist schon so, dass man auch die andere Seite kennt, dass man weiß, was dort ist. Aber ja, es ist jetzt doch wirklich das, wo man sagt, ja, das hat noch so, das war so die Kraft, die ganze Zeit gesagt hat, nee, da fehlt noch irgendwo was, da fehlt noch so das Letzte.
Das Frühstück nach dem Chorgebet und der Messe nehmen die Mönche im Refektorium zu sich, schweigend. Insgesamt sind 12 Mönche in der Abtei in Tholey. Sie alle eint, dass sie auf der Suche nach Gott sind. Die Motive hier zu sein sind aber unterschiedlich.
Wir haben hier verschiedene Generationen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Charaktere, ja, ganz verschiedene Bildungsniveaus. Man könnte nie diese Gruppe zusammenstellen mit einem gemeinsamen Vereinsausflug. Diesen Verein gäbe es gar nicht.
Alle haben sich aber dem monastischen Leben verpflichtet. Das heißt Ehelosigkeit, Besitzlosigkeit und Gehorsam. Wenn eine Anschaffung ansteht, muss man die Abteileitung fragen, etwa bei einem Paar Schuhe für den Winter.
Dann wird man vorausschicken, dass es vernünftige Schuhe sind. Keine Flipflops für den Winter. Nicht rot mit goldenen Streifen als Next Letzte Edition von einem Sportschuhhersteller, sondern die zum Habit passen.
Das Kloster finanziert sich unter anderem durch Arbeit fürs Bistum, zum Beispiel Seelsorge. Außerdem gibt es Einnahmen durch Zimmervermietung im Gästehaus und Spenden. Bruder Clemens arbeitet in der Verwaltung und ist in der Ausbildung zum Diakon. In der Küche des Gästehauses steht der Abt persönlich am Herd, denn in seinem früheren Leben war der Chef des Klosters Sternekoch. Für ihn die optimale Kombination.
Wir versuchen hiermit nicht nur finanziell einen Beitrag fürs Abtei, aber es ist sehr, sehr wichtig für die Gäste, die hier kommen, dass man auch zeigt, im Kloster kann man auch unter vielen Aspekten Gott dienen.
Dann am Nachmittag Freizeit. Bruder Clemens surft auf seinem Smartphone. Den Kontakt zu den Menschen außerhalb des Klosters zu halten, die Nöte und Ängste zu kennen, ist ihm wichtig. Das Internet hat es auch hinter die Klostermauern geschafft.
Zwangsläufig muss man auf gewissen Social Medias unterwegs sein. Man muss zwangsläufig bei WhatsApp unterwegs sein, weil so die normale SMS, das ist heute wie Steintafeln. Das geht nicht mehr, da kann man auch Brieftaube losschicken. Man bekommt nie eine Antwort.
Um 17 Uhr steht das Vespergebet an. Und so langsam geht der Tag der Mönche im Kloster zu Ende. Ihre Suche nach Gott geht aber auch danach weiter.
Ja, dann schauen wir mal noch, wie das Wetter wird. Thomas, riecht's denn schon nach Winter?
Ja, auf jeden Fall. Also es war fast wie so ein Weihrauch des Winters, der sich jetzt so bei mir breit gemacht hat. Denn es kommt was auf uns zu. Ich kann das mal am Radarfilm zeigen. Wir sehen hier schön die sogenannte Kaltfront. Ja, also schmaler Streifen, da regnet es ganz kräftig. Und dieser schmale Streifen trennt die warme Luft, in der wir bisher stecken, also relativ warme Luft, von der ziemlich kalten Luft, die da jetzt hereinkommt. Das ist erstmal Regen und das ist erstmal auch ganz gehöriger Wind. Das kommt nämlich in einem ordentlichen Tempo daher. Wir haben schon Sturmböen in Haaren oder in Chemnitz und schon über 100 Kilometer pro Stunde in der vergangenen Stunde auf Sylt mal wieder. Also das ist ein ordentlicher Wind, der uns auch übrigens weiter beschäftigen wird. Und mit diesem Wind kommt diese kalte Luftmasse herein. Und wenn wir mal die Prognose für die nächste Woche uns anschauen, also hier liegt Deutschland. Und blau bedeutet, die Luftmasse wird in der nächsten Woche zu kalt sein. 1 bis 6 Grad kühler als üblich um diese Jahreszeit. Und die darauffolgende Woche ist es immer noch zu kühl für die Jahreszeit.
was ja schon ein Stück weit ungewöhnlich ist. Also normalerweise reden wir immer darüber, dass es irgendwie zu mild ist. Aber jetzt war es wochenlang zu nass. Jetzt wird es auch noch mal längerfristig kühler werden. Und apropos Regen, hier sehen wir sehr schön diesen Wolkenarm, diese Kaltfront, die sich südwärts gearbeitet hat. Dahinter gibt es aber auch immer wieder Schauer, teilweise auch Gewitter. Dazu gibt es selbstverständlich auch ordentlichen Wind. Und die Regengüsse, die gehen im Laufe des morgigen Tages so oberhalb von 400, 500 Metern in Schnee über, weil die Luftmasse immer kälter wird. Die Frühtemperaturen, das ist so üblicherweise das Kälteste in der Spitze, 7, 8 Grad. Und wenn man dann aber mal schaut, am Nachmittag haben wir an ganz vielen Orten keine andere Temperatur. Es wird im Laufe des Tages überhaupt nicht mehr wärmer. Die weiteren Aussichten, es bleibt kühl und es bleibt wechselhaft. Also wir werden immer wieder nass werden. Auf den Bergen gibt es Schnee.
Ja, die dicken Socken habe ich auch schon rausgeholt. Vielen Dank, Thomas, für die Aussichten. Das war's von uns und wir geben gleich ab an die Caroline Kebekus Show.
Bei der heute Koch-Entertainer Tim Melzer zu Gast ist.
Und morgen sind wir wieder da, dann wie üblich freitags um 21.45 Uhr. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.